SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Einen wunderschönen Sonntagmorgen aus der Lockerwiese. Wir sind in St. Gallen. Herzlich willkommen allen daheim, unterwegs oder hier bei uns im Saal natürlich. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste heute Morgen. Beide daheim in der Ostschweiz. Und beides Persönlichkeiten, die über die Region ausstrahlen. Die Grande Dame von der Schweizer Bio-Küche, Vreni Giger auf der einen Seite. Guten Morgen, herzlich willkommen.
Guten Morgen, ja.
Bauerntochter aus Tüfe oder Teufen, wie wir Nordwestschweizer sagen, wo in die Welt von der Kulinarik aufgebrochen ist, wo ihre Liebe zu den Naturprodukten, das Land und die Landwirtschaft in ihrem Jägerhof auf der Teller zaubert. 17 Go-Mio-Punkte und das seit vielen Jahren. Und auch herzlich willkommen Hans-Jörg Gens auf der anderen Seite. Die, die ihn nicht gesehen heute Morgen, denen muss ich nur sagen, der Tagesschaumann mit der Fliege aus Viehfelden ist der Berner Sohn Hans-Jörg Gens raus in die Welt gezogen, ist Lehrer geworden, Journalist, später bis in Kongo, wo er jetzt junge Journalisten ausbildet und er singt seit Jahrzehnten mit den Galgenvögeln. Also ganz herzlich willkommen Ihnen beiden. Hans-Jörg Gens, der Mann mit der Fliege, wenn ich das am Anfang gerade von der Sendung wieder sage. Millionen von Leuten haben Sie kennt als Tagesschau-Moderator in den 90er Jahren. Jetzt haben Sie natürlich keine mehr an. Freut Sie das, wenn man Sie auch 20 Jahre später immer noch darauf anspricht?
Na, heute ist es noch charmant, oder? Wenn jemand sagt, es fehlt etwas, oder?
Weil
haben mich die Leute immer angesprochen auf Flüge und gesagt, die Flüge gestern haben gar nicht zum Job gepasst. Oder die gestern war ganz schön gewesen, aber es hat mir nie jemand gesagt, gestern haben sie gut moderiert. Darum muss man sich fragen.
Aber heute, wo doch alle wenn profiliert sind, das ist ja eigentlich ein genialer Schachzug. Also, wenn man ein Markenspezialist würde sagen, also ich kenne kaum jemanden, der mit einem kleinen Accessoire sich so eine Marke gesetzt
hat. Ja, klar. Und hat damit zu tun, ich habe zum Beispiel den Krawattenknopf nicht richtig. Wenn ich mit der haben müssen, hat der Bruder einen schönen Krawattenknopf gemacht und dann können wir es auf und ab machen. Und Flüge kann man eben hinten dran, die können wir binden, das kann ich aber auch nicht. Sondern man hat hinten so ein Höckchen, kann man einhängen. Und dann, ja, so ist das gewesen. Und ich finde es überhaupt, oder, dass Männer sich da machen lassen, dass man da etwas um den Hals hat, wo man so einhängt wie eine Krawatte. Ich begreife das gar nicht, oder?
Da haben Sie lieber Flüge. So einen Foulard.
Ja, das ist wegen dem Hals wie im Winter.
Okay. Ich sehe es eigentlich mit Fliegen. Ich meine nicht Fliegen in der Küche oder hinter der Küche, sondern Fliegen beim Servicepersonal. Ist das etwas im Jägerhof?
Nein, wir haben Krawatten.
Okay.
Damen und Herren.
Oh.
Genau.
Klassisch schwarz? Oder?
Damen haben klassisch schwarz und der Herr darf bunt.
Welche Farbe dominiert denn einmal so bei den Mannenkrawatten?
Bunt. Ja, es kommt darauf an, es kommt auf seinen Anzug drauf an, den er hat, oder das Hemd, das er hat. Also, es ist da, oder die Schuhe, sie müssen dann auch noch zu den Schuhen, zum Gurt passen. Es ist ein bisschen ein eitler Fatzke, würde man jetzt sagen. Nein, er hat einfach Krawatte. Und es ist mir eigentlich gleich, es muss einfach passen.
Von diesen Fliegen haben sie ja Hunderte gehabt und sich dann, glaube am gleichen Abend von ihrer letzten Tagesschau mit einer Versteigerung getrennt. Für Entwicklungsprojekte in Entwicklungsländern. Die Entwicklungshilfe ist Ihnen offenbar schon dann sehr am Herzen gelegen.
Ja, schon früher. Also wir stammen aus der 68er-Generation, die die Welt verändern wollten und auch den Armen helfen auf der Welt. Und dann diverse Anläufe genommen, irgendwie reinzukommen. Ich war bei Helvetas. Also die Flüge, ich hatte 250 Flüge, die er am letzten Tag versteigert hat. 6.500 Stutz gebraucht. 6.500. Und dann habe ich noch Helvetas geschickt und bin nachher für Helvetas gearbeitet, etwa 2-3 Jahre später. Ich habe also mindestens einen Lohn selber verdient. Ja, eben. Also, und schon da bei Helvetas denke ich, ich will dann einmal auf Afrika und den ganzen Sport im Leben, also 2008 bis 2010, bin ich dann wirklich 2 Jahre unten gewesen.
Diesen Wurzeln gehen wir sicher noch nach, so dass Entwicklungsgen, die Sie vielleicht in sich haben. Von wegen am Fernsehen sein, Vreni Giger. Also ich meine, ganz viele haben Ihnen jetzt gerade im Herbst zugeschaut, als Expertin bei der Landfrauenküche.
Ja.
Wohlmundende Gerichte haben Sie da angeschaut und sicher natürlich können verköstigen. Was hat Sie am meisten gefreut im Austausch mit den Köchinnen vom Land?
Ja, das ist noch schwierig. Es war wirklich einfach eine extrem schöne Sendung. Es waren ganz, ganz tolle Frauen. Ich bin ein nicht eifersüchtig, aber es ist so alles eine so ein heile Welt. Also ich bin dann einmal dorthin gekommen, wunderschöne Höfe, super tolle Gärten, wo man findet, eigentlich hat man den ganzen Tag
für das.
Dann haben sie noch, noch Kinder, dann haben sie noch Mann, es hat noch jede einen Job, weil, und alle haben gute Launen, oder? Und ich habe dann einmal gedacht, okay, ich glaube, irgendetwas macht.
So. Ja, das ist wirklich so die Fabelwelt vom Fernsehen.
Ich weiß es nicht, es ist einfach so übergekommen. Wahrscheinlich ist das nicht 365 Tage im Jahr so, aber so habe ich die erlebt. Und ich habe dann immer für mich gedacht, mein Gott. Und ich bin ja selber von einem Bauernbetrieb aufgewachsen und ich weiß, wie viel das hier geschaffen wird. Und da ist also, das sind unglaubliche Frauen, die hier geleistet werden.
Was ist Ihnen am nächsten gegangen von den traditionellen Rezepten jetzt eins, wo Sie gesagt haben, das möchte ich jetzt zum Beispiel vielleicht sogar integrieren in meine eigene Küche?
Das kann ich so nicht sagen. Es war einfach sehr, sehr spannend gewesen. Im Grunde genommen hat man einfach mit ganz einfachen Produkten. Es haben auch sehr viel gleiche Sachen oder gleiche Ausgangsprodukte. Und es hat mich halt sehr an mich daheim erinnert, von meiner Großmutter oder von meiner Mutter, wo mir halt auch irgendwie anders und gleich.
Ja. Mit was macht man Ihnen am meisten eine Freude auf dem Teller, Hansi Agenz?
Oh, ich bin ein Kantinenesser, also ein Schnellesser.
Sicher?
Da wäre noch Entwicklungspotenzial.
Ja, selber, was meine Frau kocht und so. Ja. So nein, meine Frau hat das Talent, wir arbeiten beide und dann ist einmal der Kühlschrank voll von irgendetwas und dann kann sie in die Küche stehen und irgendetwas zusammenrühren und am Schluss gibt es etwas Gutes. Finde ich jedes Mal lässig. Ja. Sie steht, mal, das ist so.
Wir müssen erklären, Frau Enz, alle daheim, Frau Enz sitzt in der ersten Reihe und hat jetzt einen Applaus bekommen vom Publikum für ihre Zauberküche. Das ist schön. Noch aktueller bei Ihnen, Frau Giger, ist eine Veränderung vom Zivilstand. Ich sage das jetzt einfach mal so. Sie sind seit 10 Tagen geschieden. Jetzt kann man sagen, gut, dass sich Menschen auseinanderleben, das passiert. Das kennen wir alle, entweder selber oder aus der Familie oder im Freundeskreis. Wo Sie mir das aber geschildert haben, hat mich vor allem der Hintergrund, der Auslöser, ganz enorm überrascht. Sie haben sich nämlich bewusst dazu entschlossen, zu einer körperlichen Veränderung von ein paar Jahren. Und das hat Folgen gehabt, ganz unerwartet. Was ist da passiert?
Ja, ich habe, also im Sommer werden es 3 Jahre, habe ich den Magenbypass operiert. Und ich weiss noch, in einem Vorgespräch mit der Psychologin hat die mir gesagt, sie würde auch meinen Mann dazu einladen, zu dem Gespräch. Man müsste es ein bisschen vorbereiten, weil ich mich verändern. Dann habe ich dann so gedacht, ja, ob ich jetzt 3 Nummern grösser habe oder kleiner habe. Also, das ist ja Hans wie Heiri, oder? Und ich habe vor allem auch, eingesehen, dass sich ein Mensch auch persönlich verändert. Das habe ich auch gesehen. Du kommst mir selbstbewusst über und solche Sachen. Das war völlig klar gewesen. Nur habe ich mich nie über mein Äußere definiert. Ich bin ein selbstbewusster Mensch hier schon gewesen. Ich habe mich über meine Leistung definiert. Ich habe im Jägerhof ein Anerkennen gehabt. Ich war Köchin des Jahres gewesen. Und ich habe da alles gehabt.
Alles gehabt.
Ich habe alles
gehabt. Ihre Mann hat sie auch so angenommen, wie sie
war. Genau. Das ist für mich völlig. Also da habe ich dann so gedacht, jawohl, die Stunde habe ich abgehökelt und dachte, ja, wenn ich dann irgendwann mal ein Problem habe, komme ich dann. Aber das passiert sowieso nicht.
Und dann?
Ja, man wird anders. Man wird anders.
Also
wird...
Was ist passiert mit Ihnen konkret?
Also erstens mal habe ich sehr viel abgenommen. Alle die, die mich vorher kennt haben und dann lange nicht mehr gesehen haben, die haben zuerst mal zweimal schauen. Dass ich, wenn ich heute alte Fotos anschaue, ich erinnere mich eigentlich gar nicht mehr, wie das vorher war. Und man wird ein anderer Mensch. Und wenn dann der Partner an der Seite nicht mitläuft, ist es extrem schwierig. Und bei uns hat es leider nicht funktioniert. Ja.
Was hat sich denn bei dir verändert?
Also eins, so ganz ein typisches Beispiel ist so, es gibt ja ganz viele kleine Sachen, aber es hat dann so eine Eigendynamik entwickelt. Also unser Sonntag von meinem Mann war, er ist am Morgen arbeiten, dann ist er heimgekommen, etwa um 12:30 Uhr, dann haben wir gemütlich zum Morgen gegessen daheim. Dann sind wir aufs Sofa gelegen und haben irgendeinen Film geschaut und etwa um 5 Uhr hat man gesagt, du, eigentlich hat man Hunger, wir gehen zu Nacht essen. Dann sind wir zu Nacht essen irgendwo, nichts Spektakuläres, egal. Haben geschaut, dass wir etwa um 8 Uhr wieder daheim sind, damit wir den Sonntagabend-Krimi schauen können und dann sind wir ins Bett. Das war der Sonntag für mich, wunderbar. Und nachher hat sich das bei mir verändert, dass ich am Sonntag bin ich oft mal früh aufgestanden und wollte Velo fahren, wollte auf den Berg gehen, wollte wandern, wollte unterwegs sein. Und ich bin nicht mehr so, ich bin keine Pflegemann mehr gewesen. Und mein Mann, das hätte er nicht können. Und dann bin ich halt allein gegangen. Also es ist nicht so, dass ich dann eine andere Person kennengelernt habe, aber es hat sich bei mir eine Eigendynamik entwickelt, wie ich auf einmal. Ich bin mit dem nicht mehr zu Schlag gekommen, dass er so bequem ist.
Unglaublich. Und ich glaube, Ihre Ärztin oder Arztin hat Ihnen gesagt, dass Entscheidungsrate bis zu 50% sein
kann. Ja, ich habe dann... Ich habe das total lustig. Letztes Jahr im November war ja der Colorectal-Kongress wieder in St. Gallen gewesen, und da habe ich ganz viele Stammgäste, die einfach immer zu uns kommen. Und dann, der war ja das Jahr vorher nicht da gewesen. Und dann ist ein Arzt aus Deutschland gekommen und schaut mich so an. Und ich habe ihn dann so begrüßt und sagte, wow. Und sage ich, ja, grüezi. Dann sagt er so, Sie haben etwas gemacht. Sage ich, ja, ich habe ein bisschen Hilfe bekommen. Ja, mache ich das quasi täglich. Als er dann abgereist ist, hat er dann mit meiner Rezeptionistin so etwas geredet und hat dann mal so etwas gefragt, wo denn der Herr sei an der Rezeption. Und dann hat sie ihm dann gesagt, ja, den gäbe es halt eben leider nicht mehr. Und dann hat er gesagt, ja, das sei wirklich so, dass 50% der Patienten, die Operation machen, sich trennen. Das sehe ich so und es sehe ich einfach, ich habe dann auch nachher so für mich ein bisschen reflektiert und es ist wirklich so, dass wenn wir in dieser Konstellation, wie es mir gewesen sind, ist es so, du hast mich gern, obwohl ich so ausgesehen und ich habe dich gern, weil du mich gern hast. Also tue ich dich nicht kritisieren oder tue dich nicht hinterfragen. Und auf einmal ist das weg. Oftmals ist das weg, so quasi, du hast mich gern, obwohl ich so aussehe, wie ich aussehe. Und ich hätte gern von dir eine Veränderung und das funktioniert nicht.
Ganz spannend. Es hat mich sehr erstaunt, aber es macht absolut Sinn. Ja. Oder wenn sich in einem Regelweg, in einem Mobile etwas verändert, dann muss ich
das ganze System Gewicht verändert. Es ist verändert worden und mein Ex-Mann, der hat einfach, der ist mit dem nicht zu Schlag gekommen. Einfach, er hat mir irgendwann dann auch in der Trainingsphase dann mal gesagt, weißt, ich habe dich immer gern gehabt, egal wie du ausgesehen hast. Und ich musste sagen, ja, und jetzt hast du mich nicht mehr gern.
Das ist eine ganz grosse Herausforderung, die man sich stellen muss, sowieso, wenn man in einer Beziehung ist. Sie haben ja auch Zeiten verbracht, wo Sie viel unterwegs waren. Sie haben es vorher gesagt, Sie sind auf Afrika, in Kongo. Wie ist das für Ihre Frau, wenn sie weiss, der Mann geht in eine Region, von dieser Welt, wo es Krisen gibt, wo eines der ärmsten Länder ist, von dieser Welt, wo auch gefährlich ist. Wie haben Sie das gemacht? Wie haben Sie das gelöst?
Ja, also ich bin eines Tages gekommen, vor 2008, und bin zu der Nita und habe gesagt, du, ich habe hier ein Inserat, sie suchen jemanden in Kongo. Und sie hat noch gesagt, so vom Sinn her, also ich bin nicht der Grund, warum du das nicht machen darfst, oder? Und hat sie wirklich mit dem sich abgegeben, dass ich für 2,5 Jahre einfach verschwunden bin, oder? In Kongo.
Und du bist nicht mehr heimgekommen?
Also dazwischen bin ich ein, zweimal heim in dieser Zeit, sie hast mich ein, zweimal besucht, aber du lebst in einer völlig anderen Welt, weil dort lebst du so in einem anderen Kontext, das macht dann schon etwas aus. Und auch jetzt, ich bin in den letzten Jahren etwa 4 Monate in Afrika und bilde Journalisten aus für die Deutsche Weltakademie. Auch das ist nicht einfach, oder? Es ist nicht einfach für uns hin und her zu kommen. Es ist nicht einfach, jedes Mal wieder zu kommen. Und dann ist es, weil die Anpassungen sind schon verrückt. Wenn man so aus armen Ländern kommt, dann kommt man in unser Land, wo alles so... Wenn man nächstes Mal im Mikro geht, hat es noch mehr Gestell drin, da kommen wir nachher vielleicht drauf. Oder? Ja. Also einfach der Überfluss bei uns und dort unten, wo vor allem in Kongo die Leute so nichts haben, das ist immer ein bisschen das Hin und Her. Und ich bin wahrscheinlich auch gar nicht so gut zu haben. Bevor ich gang, bin ich nicht gut zu haben. Und wenn ich zurückkomme, wahrscheinlich am Anfang auch nicht. Also finde ich, ja. Aber es geht, wir kennen uns schon, sind schon 39 Jahre verheiratet, bald einmal, gell? Ja. Aber es braucht viel Toleranz, oder?
Oder habt ihr einmal ein Liebeslied geschrieben aus der Ferne?
Jawohl, es gibt eins. Ja. Auf der vorletzten Platte hat es eins.
Da haben Sie ja gerne eben Frontmann von den Galgenvögel. Er rockt richtig ab. Das glaubt man ihm je nachdem gar nicht so. Wobei, er hat die Seite schon. Jetzt schaut er mich gerade an. Nehmen wir mal einen Anfall. Da ist er, bitte schön, mit den Galgenvögeln. Kurzen Ausschnitt.
Nochmal, es machst du Eis von den zwei hin. Und wenn's ganz stimmt, Zeit ist denn, wenn der Laden überläuft? Schlussverkauf!
Hey, nochmal! Das Lied heisst Ausverkauf, ja. Und am Schluss ist es dann eben der Schlussverkauf. Da haben wir schon den Konsumkritiker bei ihm, oder?
Ja, klar. Also wir machen Lieder, so fährt man der Rüebligarten. Und aber schon auch Lieder, die sehr ernst sind. Eben Ausverkauf bei Überfluss. Genau, was ich vorher angesprochen habe, ist ein Lied da drin. Oder? Man hat immer noch mehr. Und man behauptet, es geht nur weiter, wenn wir noch mehr wachsen und 2% wachsen. Und wenn China nur 6% wächst, dann findet man da wenig. Und irgendwo kann das nicht aufgehen am Schluss. Oder? Aber nebenzu haben wir auch ganz andere Lieder wie AV Tango oder Reis über Katzen und so. Also, unsere Musik ist ein bisschen wie das Leben. Oder? Einmal ist es sehr ernst und wir ganz ernst diskutieren miteinander. Und manchmal ist es einfach lustig und dann muss etwas gehen. Oder?
Die sind schon ganz lange zusammen. Ich glaube, fast so lange, wie sie verheiratet sind. Oder länger sogar.
Länger. Also, gegründet haben wir uns mit ihrem Bruder übrigens. Brüder von meiner Frau, Andreas Rüber, im Semi. Zuerst so Tanzmusiker und die erste Band. Und irgendwann hat es Galgenvögel gegeben. Und seither, wenn es uns zwei gibt in der Band, dann steht Galgenvögel drauf. Und wir haben schon wirklich mit etwa 25 verschiedenen Musikern zusammen gespielt. Und es gibt uns immer noch. Und ich habe den Compa Segundo gesetzt, Nia, mit 91. Das wäre etwa mein Ziel, auf der Bühne.
Und Sie sind ja noch so jung, oder? Mit 64, das darf man ja sagen. Oder? Hey, nochmal. Super. Ich würde gerne ein bisschen eure Wurzeln anschauen. Ja. Wurzeln in der Ostschweiz, ja, habe ich am Anfang gesagt, Persönlichkeiten, die über die Region rausstrahlen. Vreni Giger, aufgewachsen in Tiefen, gerade hinter dem Hübel, würde ich sagen, von St. Gallen, aber trotzdem Appenzell natürlich.
Ja, Appenzell-Ausserrhoden.
Als Nesthäkchen, die jüngste mit drei älteren Brüdern. Nehmen Sie uns mit so in die Kinderstube. Wie ist das? Die sind, glaube ich, einiges älter gewesen, die Buben.
Ja, oder? Mein jüngster Bruder ist 8 Jahre älter als ich. Es hat dann eben noch die lästige Schwester gegeben. Es gibt so eine Geschichte.
Die lästige
Schwester? Ja, die lästige Schwester. Nein, heute bin ich überhaupt nicht mehr lästig, muss ich wirklich sagen. Es gibt so die Geschichte, wo dann meine Mutter ins Spital gekommen ist und sind dann die drei Buben meine Mutter besucht und sind dann auf dem Heimweg gewesen. Und es hat extrem viel Schnee gehabt am 26. November. Und dann sind die so daheim gelaufen und dann hat der Nachbar zum Fenster rausgeschaut und hat gesagt, du, ist die Mutter im Spital, hat es ein Kind gegeben? Dann haben dann die drei Buben gesagt, ja. Und dann hat sie gefragt, ja, wer? Ja, ein Mädel. das ist so quasi bei uns eine Geschichte. Und ja, ich bin einfach mit diesen drei Brüdern aufgewachsen. Ich habe von denen eigentlich gar nicht, als Kind nicht wirklich viel mitbekommen, weil wo ich dann mal so ein bisschen so wäre, dass ich hätte können, etwas anfangen mit denen, sind die natürlich alle zum Teil schon weg oder in der Lehre oder einfach nicht mehr im Haus.
Aber Sie selber wohnen wieder zu Tiefen, gell?
Ja, das war eigentlich immer klar. Ich bin zu Tiefen aufgewachsen, Tiefen in die Lehre und bin dann mal im 96 mit einer Freundin in St. Gallen 2 Jahre gelebt und auch mal noch allein. Schlussendlich sind es dann irgendwie etwa 4 Jahre geworden. Und als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, haben wir dann ein Haus gesucht. Und da war eigentlich ziemlich für mich klar gewesen, dass ich wieder auf Tiefen wollte. Und ich hatte dann ja viel Glück. Und durch Hilfe meiner Familie haben wir dann ein Haus in Tiefen können kaufen. Und dort wohne ich jetzt.
Aber eben so die Verbindung, sag jetzt, zu der Scholle ist vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber einfach zum Land und zu den Produkten, das kommt schon aus Ihrer Kindheit?
Das kommt definitiv aus meiner Kindheit. Und ich habe, mein grosses Ziel war ja, mit dem Grund, wieso ich Koch gelernt habe, dachte ich, ich kann mal ins Ausland, weil als Koch hast du können ins Ausland. Das war kein Problem. Und ich habe dann eine Stelle in der Karibik bekommen. Und je näher der Zeitpunkt kam, wo ich hätte gehen sollen, hatte ich ja Heimweh gehabt. Das war ja ganz unglaublich. Und alle meine Freunde haben mich beneidet.
Ja, du kannst in die Karibik. Wo waren sie an? Oder wo sind sie an?
Ich bin gegangen auf Saint-Martin. Ach, das ist in der kleinen Antillen. Genau, ja, wunderschön.
Traumhaft. Und sie haben Angst gehabt da.
Und ich hatte nicht Angst, ich einfach Heimweh. Heimweh. Schon meine Mutter hat mir dann, ja, das ist ganz furchtbar gewesen. Meine Mutter hat mir dann auf den Flughafen tun und sie hat kein Wort gesagt und weil sie nur müssen sagen, bleib da. Und ich habe gesagt, ja, ist gut. sie hat kein Wort gesagt. Und das war natürlich noch zu einer Zeit gewesen. Ich bin dann dort oben. Ich habe, glaube ich, den ganzen Flug geheult. Also wirklich, wahrscheinlich nicht gedacht, die hätte irgendwie einen Schuss ab. Oder es war einfach so gewesen. Und bin dann dort oben gekommen. Und das war natürlich noch eine Zeit gewesen. Wir haben einmal in der Woche telefoniert. Da hat es noch kein Handy in dem Sinn, es hat noch keine Internet-Telefonie gegeben. Ich habe einfach einmal in der Woche mit meiner Mutter telefoniert. Und sie hat mir irgendwann später mal gesagt, weißt, ich habe einfach nicht dürfen sagen, komm heim. Weil ich hätte alles einfach stehen lassen und wäre gegangen, aber es hat mir den Grind nicht zugegeben. Ja. Und ich habe wirklich gebetet, dass irgendetwas passiert, dass ich heim darf.
Und oder? Obacht!
Es ist ein Hurrikan gekommen und hat die ganze Insel zerstört und ich habe heim dürfen.
Das magische Kräfte. Ja.
Es ist ja selten, dass man sich auf ein Unglück freut.
Nein,
in Ihrem Fall war es ein Segen. Sie haben endlich einen Grund gehabt,
dass ja, genau. Also es ist für mich, denn die haben ja, ich habe dann auch ein bisschen belächelt. Oder? Ich bin hier irgendwie gerade mal 22, noch nicht einmal ganz 22 gewesen. Und die haben dann angefangen, für mich war das total neu gewesen. Irgendwie, die haben vorher schon gesagt, es kommt dann etwas. Dann haben die angefangen, 24 Stunden die grossen Magazine offen zu haben, dass man können Wasser und Batterien und Dosen einkaufen. Und ich dachte, jetzt bin ich jetzt aber komplett, bei uns jetzt auch schon mal ein bisschen geluftet, oder? Und dann haben die angefangen, Häuser vernageln und man hat gewusst, der Louis, der kommt jetzt, oder? Und ich hatte irgendwie keine Vorstellung, was da ist. Also, eben, wie gesagt, ein bisschen geluftet hat es bei uns ja auch schon mal. Und dann nachher weiss ich, ich hatte einen Schweizer Küchenchef in dem Hotel. Darum habe ich die Stelle auch überhaupt bekommen. Und dann hat er, ich hatte am Montag, also am Sonntag hatte ich frei, und am Montag musste ich wieder arbeiten. Und er hat dann zu mir gesagt, er wäre froh, weil der Hurrikan ist auf den Montag angesagt worden. Er hat gesagt, er würde gerne, dass ich am Sonntag im Ressort bleibe. Man wisse einfach gar nie, ob der auf das Mal Geschwindigkeit entwickle. Ich soll ein bisschen in der Nähe bleiben. Es wäre gut, wenn ich umeinander ziehe. Okay, gut. Ja, dann ist das halt so. Und dann bin ich dann am Montagmorgen arbeiten, sind dann auch sehr viele Mitarbeiter gar nicht mehr gekommen. Wir hatten dann noch Hotelgäste, die nicht abgeflogen sind. Und das ist also schon noch, der hat dann irgendwann im Laufe des Tages hat dann der angefangen, die Inseln überqueren. Und ja, das ist also noch speziell. Wir haben ein ganz grosses Hotel gehabt und es hat dann auf einmal das Dach in der Küche ist irgendwie auf einmal nicht mehr da gewesen und im Restaurant ist es nicht mehr da gewesen und im Spielsalon ist es nicht mehr da gewesen und nur noch so über der Lobby ist quasi noch das Dach gewesen und dann sind wir dort irgendwie so mit den Mitarbeitern und die übrig gebliebenen Hotelgäste sind so etwa 100, 150 Leute gewesen, sind wir dort gewesen und jeder hat quasi seine Wertsachen und seinen Pass dabei gehabt und du bist so dort rein und harrst der Dinge. Und dann merkst du auf einmal, dass da vielleicht ein bisschen mehr Luft ist, als das, was du daheim kennst. Ja. Oder? Und ich habe daheim wirklich auch schon Stürme mitgemacht, wo mir die Wälder einfach so abgelegen sind. Das ist wirklich unbegreiflich. Und wo dann der durch war, am anderen Tag, wieder strahlend blauer Himmel, als ob nichts gewesen wäre, aber es ist einfach alles kaputt.
Alles zerstört. Ja. Unglaublich. Ja.
Und dann halt Notstand ausgerufen worden mit Nachtausgang verboten. Also vom 6. Jahr hat man müssen daheim sein, weil dann es ist dann halt auch geplündert worden. Dann ist das Militär gekommen. Das ist dann zwar wieder schön gewesen, weil ich hatte in dem Hotel habe ich einen Bungalow gehabt. Der hat nach zwei Tagen habe ich also eine von der einzigen wieder Strom und Wasser in meinem Bungalow. Und dann sind da so holländische Saint-Martin ist quasi eine holländische und eine französische Kolonie und auf unserer Seite sind die Holländer gewesen. Und dann sind da die holländischen Militär gekommen, oder? Also wie man sich das so vorstellt, oder? Ich 21 und da kommen solche Männer.
Solche Kästen.
Und ich bin die Einzige, die einen Kühlschrank hatte, wo das Bier hat können halten. Also
sind selten so begehrt gewesen.
Ich bin, ja, es ist richtig schön. Aber ich bin dann trotzdem gern heim.
Schön. Ja, wir waren bei den Wurzeln. Die Bauerntochter auf der einen Seite, die zum guten Glück mit einem Hurrikan wieder zurück in die Schweiz kommt. Ja. Und beim Hansi Agenz muss ich nur sagen, Bärnler Sohn. Mhm. Sie sind aus einer Bärnler, sag fast Dynastie.
Bärnler total, Wiesen. Jawohl. Also, wenn ich aufgewachsen bin, war die ganze Familie Bärnler. Der Grossvater war Schuppenarbeiter. Der wollte etwas anderes noch werden, aber war schwer farbenblind gewesen. Dann konnte man mit der SBB nicht können, Karriere machen. Er war immer im Schuppen, im Laufschritt unterwegs, hat die Päckchen hin und her gebracht. Mein Vater war Kondukteur bei der Mittelthurgaubahn, bei der MTB, später dann noch Zugführer mit der roten Tasche. Das war damals noch etwas. Ja. Und dann haben meine Eltern auch Barrieren abgetrieben. Also zweifelig gibt es drei Barrieren Richtung Osten. Und für die sind wir zuständig. Unsere Familie wäre 42 Jahre. Also im ersten Zug am Morgen um 5 Uhr und den letzten Samstag Nacht im Eis, da hat einfach unsere Familie müssen dort rauf und die drei Barrieren abtreiben.
Vorhand betrieben, das war ja nicht automatisch.
Richtig.
das gibt einem ja ein wahnsinniges Verantwortlichkeitsgefühl, oder? Also man muss immer dort sein, zur rechten Zeit die offen lassen und auch wieder runterlassen.
Klar, und das ist so Zeiten, wo es kein Handy gab und kein Internet. Also die haben einfach gewusst, wir müssen dann dort sein und die Uhr hat man so stimmen. Und dann hat man gewusst, wenn Zwiefelder den Zug abfährt, dann läutet es im Bahnwärterhäuschen. Und dann muss man dann etwa anderthalb Minuten später die Barrieren abtun. Und so im Winter etwa, die ist das so Zeug gewesen, weil die Barrieren sind nicht sehr gut beleuchtet gewesen, dass dann ein Trick gefahren ist und dann hat es lange Diskussionen gegeben bei uns, die haben hätten wir früher raufgetan oder später runterlassen. Und das dauernde Gefühl von, man könnte einen Fehler machen, man könnte verantwortlich sein, dass jemand einen Unfall hat. Ich glaube, das hat uns auch ein bisschen geprägt. Immer die so gewisse Angst und immer, man müsste, es darf ja nicht passieren. Ich glaube, da ist so, so eine Grundatmosphäre.
Also ihre Mutter hat dort mitgeschafft, gell?
Ja, meine Mutter hat mitgeschafft. Und ehrlich gesagt, da passiert, etwa ein Jahr bevor elektrifiziert worden ist, Barriere, hat eine Barriere gehabt, so mit einem schweren Gegengewicht, oder? So also eine alte Barriere vorne, so richtig Eisen. He? Wenn dort ein Auto reinblachert, dann ist das Auto auch kaputt, nicht nur die Barrieren, oder? Tut's mal. He? Und sie hat morgen um 6 Uhr einer gekommen, der irgendwie mehr als 0,8 hatte. Und ist auf Barrieren zugefahren in vollem Tempo und sie ist mit der Laterne raus und hat versucht, den aufzuheben. Und im letzten Moment, wo sie gemerkt hat, der flattert jetzt einfach voll drin rein, ist sie weggesprungen und als sie auf der Höhe war, vom Gegengewicht, ist der reingefahren und das Gegengewicht ist eher aus Bein und sie war Teil im Fall ein, oder? Ja. Also, ist schon sehr, die Bändlergeschichte ist schon sehr.
Das hat sie beeinflusst. Die nächste Frage ist klar, warum sind Sie selber nicht in die Richtung der SBB gegangen? Es wäre ja wie, also wäre da eine gewisse Erwartung von Ihrem Vater oder von Ihren Eltern, dass Sie auch in die SBB gegangen
sind? Nein, eher nicht. Man hat dann gemerkt, dass der Jörgli ziemlich gut ist in die Schule. Und dann kommt natürlich, sind so die Mittelstandsfamilie oder so, die Arbeiterfamilie. Und wenn das Kind etwas würde, oder? Zum Beispiel Lehrer. Und weil er ein bisschen eben nicht so schlecht war für die Schule, hat man dann gar schon Semi. Aber ich habe mal, als ich noch Sekretär studiert habe, ein paar Jahre später, bin ich mal durch den Bahnhof Zürich gelaufen und habe das Gefühl, soll ich jetzt nicht mich melden durch die Direktion und sagen, ich will zu euch, ich will zu euch. Ich habe es aber nicht gemacht. Aber warum eigentlich nicht? Oder? Vielleicht hätte man mich dort brauchen können.
Aber als Sekretär sind Sie glücklich geworden? Also das ist etwas, was sie dann erfüllt hat?
Ja, eine Weile. Nein, das war wunderbar. Als junge Sek-Lehrer, und wir waren noch die moderne Generation von Lehrern, oder? Vorher waren noch die mit Krawatten und blauen Schossen sind Lehrer gewesen. Und sind immer Jungen mit den langen Haaren und so Zeug, oder? Und die Kinder haben natürlich ein bisschen für uns gefähnet und ich hatte auch schon eine Band gehabt. Da war es einfach locker gewesen, Lehrer zu sein, weil die haben uns toll gefunden, oder? Und dann wird man ein bisschen älter und dann merkt man, jetzt wird es auch ein bisschen, jetzt kommt noch mal eine Klasse und dann kommen wieder die gleichen. Und man merkt auch als Lehrer, am Anfang ist jedes Kind ein Individuum. Es ist der Hansli oder es ist der Fritz oder wie die Doktor mal geheissen haben. Und beim dritten, vierten Mal, wenn jemand kommt, denkt man, der ist wieder wie der Hans von Dotsmal. Also es gibt, man nimmt es nicht mehr gleich wahr und man wird von den Kindern auch nicht mehr gleich wahrgenommen. Und dann war so eine Zeit, dass man sagt, und unsere Generation, uns hätte man eben brauchen können. Wir haben ja hier nicht Arbeitslosigkeit gehabt.
Was heisst jetzt das?
Ich sage es. Ja. Heute haben wir gewisse Arbeitslosigkeit im Land. Aber unsere Generation, ich bin 51 auf die Welt gekommen, uns hätte man gebraucht. Also wir hätten als Lehrer können am Samstag noch die Schule in den Beiz irgendwie noch jemanden von der Schule gehört, blöd anlassen. Und wir haben trotzdem am Montag können aufs Departement anrufen, wo können wir am Montag in die Schule gehen, oder? Also uns hätte man gebraucht, oder? Weil jeder, der etwas können, konnte etwas machen. Mm. Und heute ist es ein bisschen anders.
Und trotzdem haben Sie das Metier dann geändert. Also Sie sind in der Ostschweiz bei Radio Aktuell 1983 eingestiegen. Das war also quasi das Lokalradio in der Ostschweiz. Genau. Was ist da passiert zwischen einem Lehrer und einem Journalist?
Das war ganz einfach. Also ich habe mal schon Journalist werden. Das Gefühl, das wäre schon etwas Spannendes. Und habe mal im Regionaljournal angerufen und habe gesagt, ob ich nicht einmal arbeiten für sie. Und ich habe gesagt, ja, machen Sie mal zwei Beiträge. Dann habe ich zwei Beiträge gemacht und dann nichts mehr gehört. Und ein Jahr später kommt ich ein Telefon über vom Jörg Bachmann, da mal der Chef vom Radio Aktuell oder designierter Chef von Radio Aktuell, ob ich will zu Radio Aktuell kommen. Ich dachte, da hat geheißen, Berufwechsel. Und dann habe ich nachher gefragt, ja, warum denn eigentlich? Und dann habe ich herausgefunden, an sich hätten sie den Hans-Peter Trütsch wollen. Aber der hat gesagt, du, ich kenne da einen im Thurgau unten, den könnt ihr doch fragen. Und dann habe ich ein Telefon bekommen und nachher habe ich den Beruf gewechselt und bin nachher ins Radio. Und ich war da mit zwei Beiträge habe ich gemacht. Und ich war, glaube ich, der mit der meisten Radioerfahrung bei Radio Aktuell am Anfang.
Ach, das ist ja mit den meisten Radio ist das so gewesen, oder?
Ja, ja.
Man
ja,
hat
ja
einfach wirklich auch verschafft.
Ja, ja. Also, ja, wir haben einen Monat Zeit gehabt, zum Üben, wie man Radio macht.
Ja, und dann,
dann haben wir geübt und dann ist einfach losgegangen. Ja. Und danke vielmals. Vielleicht hat es noch Leute, die dabei waren, die uns auch gelesen haben. Man war in der Ostschweiz so glücklich gewesen, dass man endlich Ostschweizerisch redet, oder? Weil man hat Baseldeutsch geredet am Radio oder Berndeutsch oder irgendein Churerdeutsch, so sympathischer Dialekt, ja, nicht? Aber man hat kaum so richtig Ostschweizerisch, so wie wir zwei reden, oder?
Ja,
das hat man nicht gehört am nationalen Basler, Radio.
Du musst schnell sagen, die Basler haben in den klassischen Hörspielen in den 50er und 60er Jahren sind das immer Bösewicht gewesen. Die Gizknäpper und die unangenehmen Sicher, das sind immer
Basler. Ja, und
die
Ostschweizer, Dübel, oder? Also, yeah.
Das persönlich auf SRF 1 mit dem Hans-Jörg Enz und der Feni Giger. Jetzt haben wir den Sprung mal können machen, ja, vom Lehrer, also vom Berner Sohn zum Lehrer und nachher zum Journalist Feni Giger. Bei Ihnen war wie klar, Sie wollen Köchin werden. Ja. Ganz von Anfang
an. Ja, das war irgendwie klar gewesen. Also, ich bin halt auch sehr traditionell aufgewachsen. Das war irgendwie auch das, was ich auch konnte, was mir Spass gemacht hat. Ich habe am Wochenende immer gebacken. Also der Zopf ist bei mir schon omnipräsent. Ja, und Küchen und Torten und vom Dorfdrück da vorne und hinten und alles, was man gemacht hat. Aber Bäcker kann ich irgendwie nie werden. Das ist der Bäcker und der Konditor, das sind sehr, sehr exakte Leute und ich bin nicht so eine Exakte.
Das ist noch lustig. Was, ja. Also das heisst, als Köchin, und ich meine, Sie kochen auf dem höchsten Niveau.
Ja.
17 Go-Mio-Punkte, da wird es mir schwindelig, oder? Also was ihr können und ihr Talent angeht. Und Sie sagen, da muss man nicht so exakt arbeiten.
Ja, es ist eben so, also ein Brot ist genau rezeptiert. Mm. Und da muss genau so gemacht werden, wie es funktioniert nicht. Aber eine Suppe, ob ich jetzt ein Viertel Zwiebel mehr rein tue oder halt nicht einen Esslöffel Butter, sondern einen gehäuften Esslöffel Butter, oder ob es dann halt beim Schluck Weisswein, der Schluck Weisswein ist, genau so, wir tun noch mal ein bisschen rein, oder? Und dann tue ich mal probieren und es fehlt noch etwas, dann tut man noch mal ein bisschen machen. Das funktioniert beim Bäck nicht. Und ich bin also das ist auch in der Patisserie, man sieht einfach, in der Patisserie musst du extrem nach Rezept arbeiten, damit es funktioniert. Da kannst du nicht einfach, ja, jetzt mal ein bisschen Schillant rein. Das geht nicht, sondern es kommt exakt 2 Gramm drin. Das ist nicht gut. Oder halt hebt nicht oder was auch immer. Aber in der Küche ist das nicht so. Und da ist, ja, ich wollte irgendwie immer Koch werden. Meine Eltern haben dann auch gefunden, ja, das ist gut, da wärst du mal eine gute Hausfrau. Und das war auch für mich gut gewesen. Also, ja, das ist natürlich, mir ist das vorgelebt worden, oder? Alle meine 3 Brüder waren mehr oder weniger dann schon geheiratet gewesen, also noch nicht ganz. Aber das ist so, man tut heiraten, man hat eine Frau, die vom Hof mithilft. Meine Mutter hat mir das auch vorgelebt. Die ganze Umgebung war das so gewesen. Also, und wenn du eine Kochausbildung machst, dann habe ich immer gedacht, ja, ich werde den Koch lernen und dann arbeite ich dann noch ein bisschen. Arbeiten. Auch mit dem Ausland ist das schon ein bisschen aktuell gewesen. Ich habe dann gedacht, ja, du kommst dann retour und du arbeitest dann irgendwo in einem Altersheim und dann lernst du irgendeinen Mann kennen, wahrscheinlich einen Bauer oder irgendwie so etwas und dann tust du heiraten. Dann tust du den Mann unterstützen auf dem Hof und wo auch immer, hast du irgendwie 3 oder 4 Kinder und dann bist du glücklich bis an dein Lebensende.
Wo hat sich denn das verändert? Also es ist ja wirklich ganz anders gekommen.
Ja.
Wo ist die Orientierung an der Spitze? Wo ist das? Ist das einfach mit der Zeit, wo Sie gemerkt haben, ich bin gut und die Leute kommen gerne?
Nein, ich sage immer, also mir hat einfach keiner wollen.
Ja, nein.
Mal, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich sage jetzt mal, bis etwa 3, 24 hätte man mich sehr gut heiraten können. Ja.
Da wären Sie dabei gewesen.
Ja, das war noch mein Lebensplan, dass ich heiraten und Familie habe. Und irgendwie, das ist bis 2, 23 ist das noch. Also, ja, bis etwa 3, 24 hätte man mich gut heiraten können. Und da wäre vielleicht auch gut rausgekommen. Also, das weiss ich ja nicht. Also, ich bin jetzt da gar nicht so, das wäre schlecht oder nicht. Es hat einfach keinen gegeben, der mich heiraten wollte oder den ich wollte. Und dann so ich bin ja dann mit 23 Küchenchef geworden im Jägerhof. Und dann ist auf einmal der Erfolg da gewesen.
Also, wenn ich da schnell einhocken darf, mit 23 Chefin, Küchenchefin,
ja,
und da kommen wir vielleicht auch wieder zu einer Verbindung zwischen Ihnen beiden. Sie haben viel mit jungen Leuten zu tun. Also, Sie bilden aus, Sie haben sehr viele Leute ausgebildet, auch haben Sie ergänzt, so die. Wie wird man zu einer Lehrerin, wie wird man zu einem Lehrer oder den Ausbildenden, wo man im Kongo den Leuten Journalismus beibringt? Ich würde schnell bei Ihnen bleiben. Wie haben Sie den Rollenwechsel geschafft zu einer Ausbildnerin?
Ja, ich weiss gar nicht, ob ich den wirklich geschafft habe. Es hat sehr viel mit Vorbild zu tun, mit Vorleben zu tun, mit man macht seinen Job und will da eigentlich so weitergehen und hofft, dass die jungen Leute einem das abschauen. Also, bin vielleicht nicht einmal eine wahnsinnig gute Lehrmeisterin, weil ich einfach erwarte, dass die jungen Leute mir zuschauen und bei mir abschauen.
Und Sie sagen, glaube ich, auch die jungen Auszubildenden von heute sind nicht mehr die gleichen wie vor 10
Jahren. Ja, es ist schwieriger geworden.
Was heisst das?
Es ist irgendwie, also als ich in die Lehre gegangen bin, ist irgendwie, du machst jetzt die Lehre und dann ist die 3 Jahre und wenn es dir dann nicht passt, die 3 Jahre werden durchgezogen und nachher kannst du dann schon mal noch schauen, ob du etwas anderes machen willst. Heute haben die jungen Leute extrem viele Möglichkeiten. Man gibt ihnen eine riesige Palette und man will es auch perfekt machen. Die Eltern wollen es perfekt machen, alle wollen es perfekt machen. Und so, dass der durchhält, also du hast dich jetzt für etwas entschieden und jetzt wird er durchgezogen, das ist heute nicht mehr so, ja, das macht man, weil, ja, wenn es dir dann gar nicht gefällt und wenn es gar nicht geht und ja, ist jetzt schon gerade ein bisschen verrückt, dass es jetzt gerade so ein bisschen schlimm ist, ja, dann schauen wir halt wegen einer Lösung.
Und die Lösung heisst dann abbrechen, oder?
Ja, irgendetwas Neues. Und genau. Und ich finde, man muss, also ich sage nicht, die Lehre, das ist nur das halt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das ist irgendwie so. Aber ich finde, man lernt auch als junger Mensch einfach, man muss auch mal eine Situation ein bisschen durchbeissen und ich weiss, dass es wieder anders kommt. Das lernt man irgendwann mal. Also ich habe das gelernt, ich habe auch nicht eine super Lehre gehabt. Ich habe auch gedacht, also weißt, irgendwie. Und gleich, ich habe das durchgebissen und die 3 Jahre sind durch und es hat mir nicht schlecht getan.
Begegnet das Ihnen auch, Hans-Jürgen? Also dass je nachdem die Schwelle tiefer ist, dass man sagt, ach, jetzt mag ich nicht.
Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Ich habe immer so als älterer Herr sagen, früher ist es besser, sie haben ein bisschen Mühe mit dem, oder?
Ja.
Aber die Beobachtung war schon, also bin nach 17 Jahren Journalismus und dachte, was mache ich jetzt? Nach der Tagesschau, dort, wo ich gegründet habe, und dachte, was mache ich? Ich war ja früher gerne Sekolehrer, oder? Und Primarlehrer bin ich auch mal gewesen. Und früher, wenn man ins Schulzimmer reinkam, ist also 17 Jahre früher, dann ist es ruhig geworden und ich konnte anfangen, Schule gehen. 17 Jahre später, wenn ich reinkam, ist gar nichts passiert.
Ja.
Oder? Und dann habe ich zuerst einmal müssen schauen, dass es einfach still wird, damit ich anfangen zu unterrichten. Und habe dann nach einem halben Jahr habe ich so eine halbe Stelle gehabt, habe gesagt, ich mache da nicht mit, das ist mir zu blöd, oder? Weil ich die ganze Energie nicht mehr gebraucht habe, um etwas zu vermitteln, sondern sehr viel Zeit gebraucht habe, dass es einfach eine Lernatmosphäre gibt, wo man miteinander arbeiten kann. Da habe ich gefühlt, nein, das geht nicht. Und anders ist natürlich anders, wenn ich jetzt mache. Also wenn ich in Afrika mit Journalistisch arbeite, dort gehe ich in die Radio rein. Und dann schaue ich, was sie machen, und dann gehe ich auch mit ihnen aus und versuche ihnen einfach zu sagen, probier es doch einmal so. Also, verständlich, viel mehr als Coach. Also, vor Leute hinstehen und eine Vorlesung halten, an der Hochschule, mache ich nicht gern. Ich tue lieber, vielleicht wahrscheinlich bist du bei dir auch so, mit den Leuten zusammenarbeiten, mit denen, die wollen. Auch wenn ich einen Kurs mache in Afrika und ich merke, die einen kommen einfach, weil es wieder mal schön zu essen gibt, oder vielleicht gibt es noch ein paar Franken Geld in den Sack. Dort gibt es direkt, mit denen arbeite ich dann nicht gern. Sie aber zwei, drei, wo ich merke, hey, der will. Und mit denen arbeite ich dann. Und so kannst du natürlich etwas bewirken, oder?
Ja, das ist bei mir auch so, oder? Also ich habe irgendwann, ich tue ja schon ganz lange Lehrlinge ausbilden, und ich habe irgendwann dann einfach wirklich für mich müssen entscheiden, schau, wenn du nicht willst, dann geh doch
genau.
Du.
Ja.
Also ich habe ich gar keinen Stress damit. Ist mir völlig wurscht. Ich tue vielleicht etwa zweimal noch reden. Einmal mit dem Lehrling, noch das zweite Mal. Vielleicht kommen dann die Eltern noch dazu. Und irgendwann sage ich einfach, zwingen tue ich gar niemand. Also ich will eine Atmosphäre bei mir im Geschäft, wo ich gerne arbeite, wo wir Freude haben, wo wir Spass haben. Weil wir sind sehr, sehr lange Zeit zusammen in dem Tag. Und da muss ich gerne gehen. Und wenn ich dann jemanden habe, den ich quasi fast prügeln muss, damit er bei mir arbeitet, das brauche ich
nicht. Es geht mir auch so in Kurs, wo ich merke, da hat es direkt Event nicht, die habe ich einfach links liegen. Ja. Früher habe ich probiert, hey, hallo, ist doch spannend,
nein,
was wir machen. Nein, hallo, wenn er nicht will.
Das bitte. Ist nicht meine oder? Aufgabe.
Ja.
Und da ist für mich nicht das Resignieren, aber es ist für mich ein Weg, den ich gehen kann und wo für mich stimmt. Und da habe ich auch Leute, die wirklich zu mir kommen, die gerne sind bei uns, die gerne arbeiten und die mir Freude haben, die mir Spass haben. Und es ist einfach so, in der Lehrzeit, ich sage immer, im zweiten Lehrjahr hat man einen Tiefpunkt. Das ist da normal. Da muss man durch, da tue ich auch mal ein bisschen hätscheln und auch mal ein bisschen reden. Aber wenn ich dann merke, dass es einen Schritt zu weit geht, dass auf einmal Sachen kommen, die ich finde, also weißt du, sorry. Jawohl. Dann denke ich einfach, weißt du was, dann geh doch. Dann such dein Glück an einem anderen Ort.
Wie stark hast du so eine persönliche Beziehung zu den Lehrlingen? Also,
sehr
groß. Du mit denen und nimmst
ja.
Es mal weg? Und wie machst du denn das?
Nein, ich habe schon, wir sind sehr ein kleiner Betrieb. Wir haben irgendwie 12 Mitarbeiter und da kenne ich eigentlich von jedem ein bisschen eine Geschichte oder ein bisschen, man kennt sich.
Und wenn es ihm nicht gut geht, nimmst du ihn mal auf die Seite und
sagst, ja, dann nimmt man den halt mal auf die Seite und sagt, du, hey, weißt, los, mhm. ist irgendetwas daheim oder Liebeskummer oder man kommt ja dann auch ein bisschen mit über. Also, und dann merkt man dann schon und man merkt ja dann ein bisschen, ist es einfach der Anschiss oder ist es irgendwie keine Ahnung was. Also da kommt man dann ein bisschen ein Gespür über. Und ich sage jetzt mal, in der Gastronomie lernst du die Leute auch ein bisschen kennen. Einfach so ein bisschen Menschenkenntnis kommt man über.
Ich würde noch schnell bei Afrika gerne einhängen, Hansi Agenz. Das ist, ich weiss nicht, von der Freilich Eigen und mir eigentlich fast wie ein weißer Flecken auf ja, genau. auf meiner Landkarte, weil wirklich den Kontinent kenne ich ganz, ganz schlecht. Ja. Und Sie sind wirklich ins tiefste Afrika. Sie kennen Burundi, Kongo, Ruanda, also sind
Chad,
Regionen.
Chad ist auch noch so etwas Verrücktes.
Ganz schwierige Situationen erlebt haben. Nach der Kolonialisierung haben sie versucht aufzubauen. Jetzt gehen sie dann in Länder, wo Demokratieverständnis und sehr wahrscheinlich mit dem unabhängigen Journalismus wahnsinnig schwierig ist. Wie vermitteln wir das? Also wie weit kommen sie dort? Können Sie das mit einem konkreten Beispiel erzählen, was sie dort erlebt haben?
Ja, also wie vermitteln wir das? Also man hat wirklich das Problem, oder? Sie wollen den Journalisten wollen dann zum Beispiel investigativen Journalismus machen, oder? Und da müssen wir aufpassen und beten den Techniker, wie mache ich jetzt etwas, wo ich könnte etwas entlarven, was unsere Regierenden gemacht haben. Weil dort unten, wenn jemand Politiker wird, dann wird er nicht Politiker wählen, weil er im Amt dienen, sondern will reich werden. Also wenn das neue Parlament gewählt ist, dann sieht man überall dort, wo es gewählt ist, in den Dörfern, wo die herkommen, dass sie ein grosses Haus bauen. Mhm. Und da können sie nicht bauen mit dem, was sie verdienen, sondern man nimmt einfach den Griff in die Staatskasse, oder? Und jetzt ist es noch schwierig, wenn man mit diesen Leuten arbeitet, dass man sie in Gefahr bringt, oder? Manchmal sind wir fast froh, dass sie einen harmlosen Journalismus machen, weil sie bringen sich weniger in Gefahr, oder? Also wenn zum Beispiel in Burundi, wo wir jetzt viel geschafft haben in den letzten Jahren mit der deutschen Welle, dort hat es im letzten Jahr Wahlen gegeben. Da hat sich der Präsident, wie so viele in Afrika, sich zum dritten Mal wählen lassen, obwohl er nicht mehr hätte dürfen antreten, weil es in der Verfassung steht. Nachher hat es einen Putsch gegeben. Und nach dem Putsch sind alle Privatradionen mit ihnen geschafft, haben zusammengeschlagen worden. Also sind reingekommen, Kollegen von mir haben denen vorher neue Geräte gebracht, also Mischpult, alles zusammen. Und dann hat es einen Putsch gegeben und nach dem Putsch haben alle Privatradio zusammengeschlagen und zurzeit sendet nur staatliche Radio in Burundi, oder? Und dann muss man schon aufpassen, wie man mit diesen Leuten schafft, weil wenn man ihnen nicht noch Werkzeuge in die Hand gibt, dass sie zu aggressiv sind, dann setze ich sie irgendwo fast an einer Gefahr aus, oder? Und dann muss man ganz langsam ihnen sagen, wie sie es machen können und wenn man ihnen auch mal beibringen, weil viele Privatradio verstehen sich dann als Opposition, oder? Weil eine Opposition als Partei gibt es sozusagen nicht. Da gibt es nur Splitterparteien, die auch gemacht werden, aber das ist nicht die richtige Opposition. Und dann wird zum Teil das Radio wie die Opposition. Und das ist an sich komisch, oder? Und dann muss man einfach auch denen beibringen, tönt doch, wenn die Regierung mal etwas Gutes macht, weil hier und da macht sie ja etwas Gutes, zum Beispiel in Burundi gratis Schulen einführen, dann sagen doch, dass er das toll findet, also, dass man einfach irgendwo das Gleichgewicht findet. Also muss ihnen lernen, nicht zu aggressiv sein und müssen auch lernen, sie sind nicht die Opposition, sondern sie müssen erzählen, was der Staat Gutes macht, aber sie müssen auch erzählen, was die Opposition Schlechtes macht. Also man muss versuchen, ihnen ein neues Verständnis von Radio beizubringen, von der Aufgabe, die Radio hat. Aber das ist ganz schwierig, weil da merkt man auch, das ist der grösste Unterschied, wenn man in Afrika ist, es ist so anders, dass auch wir, wenn wir dort runtergehen, wir begreifen es ganz lange nicht. Und man muss schaurig aufpassen, was man dort unten macht, dass man nicht mehr kaputt macht, als gut macht.
Oder? Es gibt so eine Szene, oder? Wir haben das in einem von diesen Beiträgen, die Off und Davon mit ihnen gemacht hat, sieht man sie, wir haben das übrigens eben für sie aufgeschaltet auf srf1.ch, sieht man da Hansi Agenz.
Enz scheisst die Afrikaner genau. Zusammen auf YouTube.
Was?
Enz, da kann man auf YouTube schauen. Enz scheisst die Afrikaner zusammen. Hat irgendjemand raufgeladen, ich nicht selber.
Ich wollte gar nicht auf das eingehen, weil es ist eine andere Szene, wo sie zu drei Frauen kommen am Strassenrand, sie kaufen eine Bettdecke und dann vor das eine Kind vor brüllen, weil es Angst hat vor einem weissen Mann. Ja. Also, man ist ja wirklich auch ein Fremder dort.
Ja, natürlich. Also, es ist wahrscheinlich umgekehrt, wie wo wir Kinder sind, wenn ein ich sage jetzt Wort, politisch umgekehrt, ein Neger kam, ein Neger, oder? Hat mir erzählt, du Mama, ein Neger, oder? Und es ist dort im Kongo, zum Teil, wenn man aufs Dorf kommt, ist das so.
Als Weissen ist man wirklich.
Ja. Und ganz lustig ist, wenn man zum Beispiel Auto fährt mit dem Chip, oder? Dann hat man die Hand so und das Fenster runtergelassen. Und dann kommen dort die Kinder, die finden es lustig, dass bei den Weissen man die Haare so sieht. Kommen sie und machen das so, oder? Also streichen sie über die Hand. Also, ja, man ist wirklich, wirklich ein fremdes Wesen.
Wenn Sie jetzt Burundi ansprechen, oder? Dort ist, ich sage jetzt nicht ihr Lebenswerk, aber ist Arbeit, die sie mit Herzblut, mit geholfen haben, aufbauen, ist zusammengeschlagen worden. Was macht das mit Ihnen? Also wenn Sie jetzt daran denken, okay, jetzt haben wir einfach gar nichts mehr, das ganze Equipment ist kaputt. Wie geht das weiter?
Ja, nein, das finde ich nicht tragisch. Das ist etwas anderes, wenn ihr ein Schulhaus baut im Kongo. Mhm. Also wenn jetzt das Schulhaus kaputtgeschlagen werden würde, dann hätte ich echt Probleme. Ja. Weil selbst ist so unser Herzblut. Mhm. Als Radio gehe ich auch als Berufsmann und ich weiss, was dort laufen kann. Und in 40 Jahren Entwicklungshilfe ist ganz viel Geld reingeflossen und ganz viel Hache ist dort kaputt gegangen. Also dort muss man einfach lernen, damit zu leben. Aber unser Werk dort im Kongo, das wir selber gemacht haben, dort hätte ich jetzt grauenhaft Mühe. Ja. Wenn dort jetzt jemand käme und sagt, die Schule gehört zu uns oder sie zusammenschlägt, oder? Aus irgendeinem Grund.
Das könnte passieren.
Boah, könnte passieren. Es könnte passieren, dass irgendjemand sagt, die Schule gehört jetzt nicht mehr uns, sondern gehört jetzt uns. Also, dass irgendjemand sie versucht zu übernehmen. Oder, das kann möglich sein.
Wie stellen Sie sicher, dass das, was Sie machen dort, dass das so läuft, wie Sie wollen, wenn Sie nicht selber dort sind?
Also eben, zuerst muss man das ist schon mal der Ansatz. Wenn man glaubt, es könnte so laufen, wie wir es wollen, dann wird man ewig Probleme haben. Man muss eine Mischung finden zwischen dem, was wir wollen, und dem, was ich will, und dann muss man eine Mittelform finden. Oder? Sonst ist es ein ewiger Kampf. Oder? Nein, also man muss viel haben. Also wir gehen gerade, heute in einer Woche bin ich wieder, oder sind wir, und die Frau und der Kollege kommt noch mit, sind wir in dem Kongo. Wir müssen unsere Schulhäuser schauen. Also man muss immer.
Also sind regelmäßig
dort? Wir müssen regelmäßig haben. Weil wenn man dort ist selber, dann ist das kein Problem. Also wenn wir die Schule gebaut haben, ich weiss, wann ein Brett kostet im Kongo, ich weiss, wann ein Sack Zement kostet, dann wird dreimal mehr als in der Schweiz. $20, in der Schweiz etwa $6. Weil ein Haufen Leute gerne, die Reichen verdienen dort einfach wahnsinnig viel Geld. Oder? Wenn man tun ist, geht es sehr gut, so ein Projekt zu lenken. Von weitem, also von uns aus, ist es nicht ganz einfach. Darum kontrollieren und mit denen reden.
Immer wieder dort sein.
Ja.
Man muss ja gut können improvisieren, habe ich das Gefühl. Wie viel Improvisationskunst braucht es eigentlich als Chefin vom Jägerhof, wo Jahr für Jahr, Sie sind Köchin des Jahres 2003 gewesen, tragen den Titel, haben die Gomio-Punkte Jahr für Jahr. Wie viel Stress bringt das mit, dass man immer auf diesem hohen Niveau bleiben kann?
Ich glaube viel, aber ich habe da nicht einmal so recht. Ich habe da nicht so in Wort fassen. Ich habe so meine Wellen durchs Jahr durch und so.
Was heisst das, Wellen durchs Jahr?
Ich sage immer so, also so im Dezember, November, Dezember muss man nicht mehr so viel wollen von mir. Da bin ich dann ein bisschen dünnhütig und da bin ich dann ein bisschen genervt. Und da habe ich dann auch nicht mehr ganz so eine grosse Sorge für meine Mitarbeiter, weil da muss es dann einfach funktionieren, weil wir sind einfach alle am Anschlag. Ich halt auch, weil es so streng ist und man schafft so viel und es will alles noch vor der Weihnacht muss noch sein. Und ich würde sagen, in dieser Situation, ja, es ist Stress. Es ist. Aber ich kann jetzt da relativ gut, es tut mich nicht so beeinflussen. Irgendwie, vielleicht kann ich das besser als andere, ich weiß es nicht. Ich tue dem auch nicht wirklich nachdenken. Ich habe für mich Wege gefunden, wie ich das abbaue. Ich tue sehr viel Sport treiben und mache noch meine Töpfersachen und einfach. Man muss sich so ein bisschen aufgleisen.
Es gibt eine Seite rein, die sich ganz aus dieser Gastro- und Gourmet-Szene daraus nimmt, der sagt, wenn ich nicht in der Küche stand im Jägerhof, ja, will ich nichts zu tun haben mit diesem Gourmet-Zeugs.
Ja, genau, das ist so. Ich weiss nicht, so der Wenigen oder einfach ich will privat mit der Gastronomie eigentlich nicht wirklich etwas zu tun haben. Ich habe auch keine näheren Freunde in der Gastronomie. Habe ich nicht. Ich habe Bekannte und Kollegen, aber ich habe mich ganz klar, wenn ich frei habe, wollte ich nicht zu einem Berufskollegen essen und auch noch mal den ganzen Abend über das Restaurant reden. Weil wir haben die ganze Woche Mitarbeiterprobleme, Gäste, die nicht kommen, lästige Gäste, Lieferanten, die nicht das liefern, was du gerne hättest, Zahlungen, die nicht kommen, du musst Zahlungen machen, ein Idiot von der Bank, oder einfach... oder?
Ja.
Und wenn ich frei habe, wollte ich nicht auch noch mal über das reden. Wollte ich einfach nicht.
Dann machst du, gehst weg.
Dann gehe ich. Ich habe ganz viele Freunde, die einfach nicht in der Gastronomie tätig sind.
Und dann töpfern sie eben? Also sie
ja, ich tue modellieren. Ich habe mit einer Freundin zusammen ein Atelier. Sie tut malen und ich tue modellieren. Das ist ein sehr grosser Teil meiner Freizeit. Das tut mich sehr fest begleiten. Und ich gehe extrem gerne laufen, Velofahren, Sport machen. Einfach, ich will nicht, wenn ich frei habe, will ich nicht das Thema Restaurant auch noch in meine Freizeit haben. Dann will ich etwas anderes.
Natürlich in Küche, Fernweh, Heimweh, Musik, feines Essen. Wir haben ganz viel berührt in dieser Stunde. Wenn Sie zum Reisen kommen, denn ich habe jetzt Ihr Gesicht nicht angeschaut, wo der Hans-Jörg Gens erzählt hat von Afrika, wo würden Sie es anziehen, wenn Sie jetzt mal Zeit hätten?
Also gut, das ist wahrscheinlich der Traum, wo alle hier haben. Also ich will irgendwann mal noch die Welt anschauen. Ja. Ich würde eigentlich überall gerne mal hin.
Überall?
Ja.
Das ist ein einfaches Ziel.
Ja,
langsam den Hof verkaufen.
Genau.
Auf den Weg machen.
Genau. Ja. Nein, ich habe nicht wirklich ein Ziel, wo ich sage, also dort hin muss ich ganz unbedingt mal dringend. Habe ich so nicht. Ich weiß, dass ich irgendwann mal auf Afrika will, das weiß ich. Ich weiß, dass ich irgendwann mal Australien anschauen will. Ich weiß, dass ich den asiatischen Raum anschauen möchte. Ich will aber auch in Europa. Ich möchte gerne die nordischen Länder sehr gerne näher anschauen. Ich möchte unbedingt einmal das Nordlicht sehen. Das ist ein ganz grosser Traum von mir, dass ich das gerne mal sehe. Ich möchte das mal erleben, wie das ist, wenn es einfach dunkel ist den ganzen Tag. Wir haben das schon einmal den ganzen Tag hell. Das ist unglaublich schön. Der Tag wird so lang. Man hat einfach Zeit. Gut, ich hatte auch Ferien, aber man hat einfach Zeit. Man kann irgendwie am Abend oder den Tag noch etwas anschauen. Und wenn du am Abend um 10 Uhr quasi ins Hotel kommst, ist es immer noch hell und ich kann immer noch 2 Stunden lesen. Also es ist so, man muss nicht hetzen, weil der Tag irgendwann fertig ist. Also ich finde das schon sehr, sehr schön.
Dann wünschen wir Ihnen auf jeden Fall den Zeitpunkt und den Raum, dass Sie den finden. In der Zukunft, Sie haben es noch ein bisschen offen gelassen. Hans-Jörg Gens, Sie fliegen in einer Woche ab. Wie lange sind Sie weg im Kongo?
2 Wochen.
Dann wünschen wir Ihnen gute Reise, ganz konkrete gute Reise. Merci vielmals, sind ihr beide in Sendung gekommen. Das war es persönlich. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag. Merci vielmals.
Danke.
Dankeschön. Merci.
Das war die Sendung persönlich, live aus der lockeren Miese St. Gallen. Gäste heute beim Christian Zeugin, die Vreni Giger, Spitzenköchin, und der Hans-Jörg Gens, Journalist und Musikant. Beide so direkt, frisch und lebhaft im Gespräch. Es hat einen Haufen zu lachen gegeben heute. Wenn Sie erst gerade jetzt eingeschaltet haben oder noch einmal alles ganz genau hören wollen, diese Sendung gibt es auch als Podcast und zum Nachhören auf srf1.ch. Und heute Abend, nach den Zähnen, bringen wir sie noch einmal im Radio. Am nächsten Sonntag kommt es persönlich aus Wetzikon und dort trifft sich eine, die gerne in der Luft ist, mit einem, wo nie die Luft ausgeht. Die erste ist Andrea Wick, die am Trapez und an anderen Geräten in der Luft oben Akrobatik macht. Und die zweite, das ist der Walter Andreas Müller, der seit Jahren in einen Haufen verschiedene Rollen schlüpft, als Parodist und Schauspieler. Und wenn man für diese Live-Sendung ganz Haufen Publikum erwartet, muss man sich, wenn man möchte kommen, ausnahmsweise anmelden. Wir haben nämlich nur begrenzt Platz. Anmelden können Sie sich ab jetzt genau im Internet auf srf1.ch, gerade zuvorderst auf der Seite. Und der Eintritt ist wie immer gratis. Und im Radio kommt die Sendung auch live, so wie heute, zwischen 10 und 11.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.